Jesus, wir danken dir so herzlich, dass du bei uns bist. Wir danken dir, dass du unsere Kämpfe kämpfst, die wir oft nicht mehr kämpfen können, weil wir manchmal zu schwach sind, weil wir Fehler machen, weil wir versagen. Aber wir brauchen nicht voller Scham im Boden versinken, sondern wir können zu dir kommen. Und du richtest uns wieder auf, du hilfst uns, du bist da, du tröstest uns, du gibst uns neuen Mut und neue Kraft. Und jetzt möchte ich dich bitten, Herr Jesus, dass du dein Wort an uns segnest, dass wir es richtig verstehen und dass wir es anwenden können in unserem Leben. Amen.
Amen.
Amen. Dürft euch gerne setzen. Ja, wundert euch nicht, dass ich manchmal hier so ein bisschen rumgefuchtelt habe. Ich habe irgendwie ein Problem mit meinem Kopfhörer. Der hat manchmal so einen Wackelkontakt. Und dann klingt das ganz komisch, wenn ich plötzlich alles auf einem Ohr höre. Und ohne Kopfhörer kann ich nicht so viel hören, weil das in den Raum rausgeht. Das hört man da vorne nicht so gut. Dann weiß ich nicht, was ich singe. Dann singe ich irgendeinen Quatsch, das könnte mir auch passieren. Oder ich spiele irgendwas, was gar nicht stimmt und ich merke es gar nicht mal. Könnt ihr mich gut hören?
Ja,
sehr gut. Dann freue ich mich, dass ihr hier seid. Und ich habe einfach mal im Philipperbrief weitergelesen. Uschi hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe ja die letzten zwei Predigten aus dem Philipperbrief gepredigt. Und dann habe ich festgestellt, oh, das ist ganz interessant, was als nächstes kommt. Dann mache ich einfach weiter. Also manchmal ist das ganz interessant, wenn man so mal so ein ganzes Bibelbuch durchpredigt oder durchgeht. Da kommt man so an allen interessanten Themen vorbei, die so wichtig sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben auch in dieser Gemeinde, also jetzt hier haben wir diese Tradition, weiß ich gar nicht, wie wir die haben. In Krefeld gab es das. Wir haben noch keine richtige Tradition, ne? Wir sind noch zu jung dafür. In Krefeld gibt es das auch, in München war das noch stärker. Wir haben immer so am Jahreswechsel, Ende des Jahres, Anfang des Jahres, Bibelverse gezogen. Die waren auf so Karten und dann hat man den gezogen und da stand dann so ein Bibelvers drauf, so als persönliche Jahreslosung. In München war das sogar so, da hatten wir Silvestergottesdienst und dann kam jeder nach vorne und manche haben sogar ihren Vers vorgelesen, weil er ihnen besonders wichtig war. Und dann gab es auch einen Vers auch für die Gemeinde und für verschiedene Arbeitsgruppen. Die haben alle für ihre Gruppen so Jahreslosungen gezogen. Und eigentlich ist ja dagegen gar nichts zu sagen. Das ist ja gut, einen Bibelvers zu haben, der einen so begleitet. Man muss nur aufpassen, dass man in diesen einen einzigen Bibelvers nicht zu viel hineininterpretiert. Weil wenn ich in einen Bibelvers so isoliert betrachte und da alles Mögliche reininterpretiere, dann kann ich ganz schnell schief liegen. Ich gebe euch ein Beispiel. In Philipper 4 sind wir, in Vers 13. Da heißt, da sagt Paulus einmal, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist ein toller Vers. Und ich habe schon von Pastoren und Predigern gehört, die haben diesen Vers genommen und haben auch nur diesen Vers gepredigt. Und dann wurde er im Laufe der Zeit so ein bisschen verkürzt. Aus ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, da ist dann noch so ein Verweis auch auf Jesus Christus hin, heißt es einfach nur, ich kann alles. Und aus ich kann alles wurde dann irgendwann so eine richtige Massensuggestion, dass die Leute auf den Stühlen standen und Hände hoch und ja, ich kann alles, ich kann alles, ich kann alles. Und dann in Klammern, was ich will. So ungefähr, ja. Ich kann alles tun, was ich will. Und damit sind wir bei diesem Vers. Das steht da, das sagt Paulus, das ist ja die Wahrheit. Aber auf diese Art und Weise, so interpretiert, sind wir auf der völlig falschen Seite. Das ist, Paulus sagt eigentlich, wenn wir den Zusammenhang lesen, fast das Gegenteil. Und deswegen gucken wir uns diesen Zusammenhang jetzt mal an. Und ich lese von Vers 10 bis Vers 20, bis Vers 19, habt ihr das hier auch dabei. Ich lese den 20. Vers noch mit. Ist ein bisschen länger, aber wir sprechen heute davon, dass wir im Kontext lesen wollen. Und deswegen mal die ganzen 10 Verse. Ich habe mich sehr gefreut, schreibt Paulus hier, und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet ja die ganze Zeit über im Sinn, oder ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern. Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich. Das ist auch so ein Spruch, ne? Wenn man das auseinanderreißt. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja vor allem Anfang an bewiesen, liebe Philipper. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonik, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen zu lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt. Und jetzt habe ich mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mit eurer Gabe mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch für euch durch Jesus Christus euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Amen. Ihr merkt schon, wenn man mal diesen Zusammenhang liest, man kommt eigentlich gar nicht auf die Idee, daraus irgendwie so Sätze abzuleiten wie ich kann alles, nichts ist mir unmöglich, ich kann machen, was ich will. Ich habe unglaubliche Fähigkeiten und ich muss nur vielleicht was beten und schon kriege ich das oder irgendwie sowas. Paulus hat hier irgendwie einen ganz anderen Fokus. Er spricht davon im Kontext, dass er Entbehrungen leiden musste. Das klingt irgendwie wie ganz das Gegenteil. Aber wenn wir das Leben von Paulus mal anschauen, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, ein sehr spannendes Buch, das ist, fand ich mal eine Zeit lang so wie ein Abenteuerroman. Ja, irgendwie nur Action. Deswegen heißt es ja auch im Englischen Acts. Ja, die Apostelgeschichte im Englischen heißt Acts, also wie auch Action. Da passiert richtig was. Dann stellen wir fest, Paulus war mehr als einmal im Gefängnis. Er wurde im Gefängnis teilweise gefoltert, geschlagen, wurde in so einen Block eingespannt. Er hat Schiffbruch erlitten. Er wurde gesteinigt. Er war nicht der beliebteste Redner damals. Wenn man mal so ein paar Bibelstellen genauer guckt, stellt man fest, so zwischen den Zeilen, dass scheinbar viele Christen so seine Reden ziemlich anstrengend fanden. Die sind auch eingeschlafen manchmal. Und also ich schätze mal, wenn damals so eine Bundeskonferenz der Pastoren stattgefunden hätte, hätte man Paulus vielleicht gar nicht so als Redner der ersten Wahl gehabt, weil er irgendwie so ein bisschen trocken war. Da gab es andere, die waren irgendwie so ein bisschen charismatischer als er. Also er war nicht so der große Mann, für den wir ihn vielleicht jetzt halten, weil wir so viele Bibelbücher von ihm kennen. Es ging ihm, wenn man sein Leben mal anschaut, sehr durchwachsen. Also er hatte richtig große Probleme sehr oft. Und er hatte auch wahrscheinlich nicht immer so das üppige Gehalt. Wenn er Geld verdient hat, hat er es meistens selber verdient als Zeltmacher und hat so seinen Job als Evangelist und als Missionar und Apostel so nebenher gemacht, in Anführungszeichen nebenher. Natürlich war das sein Hauptjob und er hat nebenher noch gearbeitet, damit er irgendwie Geld dabei kriegt. Aber das war manchmal auch schon ganz schön knapp. Und das war eine harte Schule für Paulus. Aber er hat gelernt, Gott in jeder Situation zu vertrauen. Und das sagt er hier. Ich habe gelernt, mit jeder Situation umzugehen. Also ich habe gelernt, wie es ist, mit Armut, mit Verfolgung, mit Schwierigkeiten umzugehen. Jetzt kommt das andere Extrem. Er sagt, es gab auch Zeiten, da hatte ich oder habe ich mehr als genug. Da lebe ich im Überfluss. Und das ist manchmal für viele Menschen das viel größere Problem. Arm sein ist schwierig, ja. Aber reich sein, so komisch das klingt, ist für viele Menschen scheinbar das größere Problem, weil die meisten Menschen mit Geld nicht umgehen können. Ich wünsche mir auch, dass ich mal so richtig fett im Lotto gewinne. Dazu müsste ich erstmal im Lotto spielen, weiß ich. Aber wäre doch cool, wenn man so ein paar Millionen hätte. Ich weiß nur nicht, ob mir das gut täte. Ich habe einen Pastor mal gehört, letztes Jahr auf der Bundeskonferenz, der hat gesagt, die wollten ein neues Gemeindehaus bauen, die brauchten das, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das war, und das war ein richtiger Betrag, also keine Ahnung, 10 Millionen oder irgendwie sowas, also ein richtig großer Betrag. Und er hat zu Gott gesagt, Gott, du hast doch alles, alle Schätze der Welt, Das ganze Geld gehört dir. Du kannst uns das doch geben. Und das war ihm dann so, als wenn Gott zu ihm sagt, ja, kann ich. Aber du bist noch nicht bereit dafür. Ja, das Problem bist du. Ich kann dir so viel Geld nicht anvertrauen. Und er sagt selber jetzt im Nachhinein, er wäre wahrscheinlich völlig abgedreht als Pastor. Er wäre dann super eingebildet, stolz gewesen. Schaut mal her, was ich gemacht habe, was ich geleistet habe. Und das wäre nicht gut gewesen. Später hat er eine so große Gemeinde gebaut. Später hat er so viel Geld zur Verfügung gehabt. Aber er sagt, das brauchte eine Zeit lang, bis er damit umgehen konnte. Und ich habe von vielen, habt ihr wahrscheinlich auch, von vielen Lotto-Millionären schon mal gehört oder gelesen oder im Fernsehen Berichte gesehen. Die haben das ganze Geld, was sie hatten, innerhalb kürzester Zeit einfach nur für blödsinnige Sachen ausgegeben. Die haben alles Mögliche gekauft, was sie dachten, ah, das ist toll und das will ich haben. Und plötzlich war das Geld weg. 1 Million, futsch. Das geht relativ schnell, wenn man nicht aufpasst. Und dann haben die von der Sozialhilfe gelebt. Waren arme Schlucker und sind teilweise auch richtig verarmt auch dann gestorben. Also scheinbar ist es ein Problem, auch mit Geld umzugehen. Aber Paulus konnte das auch. Paulus hat gesagt, das habe ich auch gelernt. Ich weiß, was es heißt, im Überfluss zu haben und ich kann auch damit umgehen. Und das ist also eine Kunst eigentlich oder auch eine großartige Fähigkeit. Egal in welcher Lebenssituation ich stehe, ich kann damit umgehen. Ich kann arm sein und ich kann auch mit Geld umgehen. Ich kann alles, beides durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. So müsste man diesen einzelnen Vers eigentlich im Zusammenhang lesen. Nicht ich kann alles, sondern ich kann alles beides. Reich sein und arm sein. Schwierigkeiten haben und Erfolg haben. Ich komme damit klar. Und damit bekommt dieser eine Vers, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, eine ganz andere Bedeutung. Ich komme klar, weil Jesus bei mir ist. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich denke, ihr merkt schon, wie wichtig das ist, dass wir die Bibel immer im Zusammenhang lesen. Und nicht so einzelne Bibelverse rausgreifen. So schön das ist, wenn man so einen einzelnen Vers hat oder auch so Kühlschranksprüche hat, irgendwo, wo dann irgendwas draufsteht oder am Spiegel morgens irgendwas, du bist das geliebte Kind oder irgendwie sowas. Alles gut, ich sage nichts dagegen. Aber von Kühlschranksprüchen allein können wir geistlich nicht leben. Das reicht nicht aus. Wir müssen wissen, in welchem Zusammenhang steht das eigentlich. Was ist die gesamte Aussage der Bibel? Wenn wir uns erinnern, als Jesus mal verführt wurde von Satan, ja, da war in der Wüste und Satan hat versucht, ihm so richtig Probleme zu machen. Und dann hat Satan die ganze Zeit Bibelverse gebraucht. Hat gesagt, in der Bibel steht geschrieben, das und das und das. Dann mach das doch mal. Zeig doch mal, ob das stimmt. Und Jesus antwortet jedes Mal mit anderen Bibelstellen und sagt, ja, ja, das stimmt, das steht da geschrieben. Aber es steht auch geschrieben, das und das und das und das. Und damit bringt er das Ganze in ein richtiges Licht. Und wir merken schon, wenn wir, also wir können mit der Bibel fast alles argumentieren. Wir können alles irgendwie rechtfertigen und jeden Glauben, jede Lehre irgendwie mit der Bibel hinbiegen. Aber eben hinbiegen. Und das dürfen wir nicht tun. Aber wenn wir den Zusammenhang lesen, wenn wir die gesamte Bibel lesen, wenn wir alle Aussagen mal betrachten, dann stellen wir fest, okay, da merken wir ein etwas anderes Gewicht. Ich sag mal ein anderes Beispiel, da werde ich jetzt nicht drüber predigen. Aber es gibt einen Bibelvers, da heißt es, nicht durch unsere Werke, sondern nur durch Glauben werden wir gerecht. Das würden wir alle unterschreiben. Aber glaubt mir, es gibt eine andere Bibelstelle, da heißt es, nicht durch Glauben allein, sondern durch unsere Werke werden wir gerecht. Dann stehst du da, wenn du diesen einzelnen Bibelvers liest und denkst, hä? Das ist doch das Gegenteil, was stimmt denn jetzt? Und da muss man anfangen, im Kontext zu lesen. Den einen Vers im Kontext, den anderen Vers im Kontext und dann beide Verse gegenüberstellen und sagen, das eine ist richtig und das andere ist nicht falsch. Und jetzt damit umgehen. Und das ist eigentlich das Geniale in der Bibel. Deswegen ist die Bibel nicht so ein Buch wie so ein Paragraphenbuch. Ich lese durch, sage, da steht geschrieben, zack, das machen wir jetzt. Wie so ein Gesetzbuch. Sondern es geht darum, auch diesen Heiligen Geist zu haben und den Geist der Bibel zu verstehen. Was meint es? Was bedeutet das im Zusammenhang? Es gibt viele Dinge, die in einer bestimmten Situation geschrieben worden sind. Und die man nicht immer in jede andere Situation 1:1 übertragen kann. Also ich finde, es ist wirklich interessant, wenn man sich darauf einlässt. Und deswegen wird Bibellesen auch nie langweilig. Selbst wenn man die Geschichten schon kennt, man stellt immer wieder neue Zusammenhänge fest. Ich kann mich mal erinnern, also einer der ältesten Verse, die ich mal auswendig gelernt habe, die vermutlich viele von euch auswendig gelernt haben. Ich habe das, als ich so alt war wie du, habe ich das im Kindergottesdienst auswendig gelernt. Das war Johannes 3, Vers 16. Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Keine Ahnung, ich war 6 oder 7 Jahre alt, da habe ich das auswendig gelernt. Ich war in der Bibelschule, als Auszubildender, als zum Pastor, da habe ich zum ersten Mal den Kontext gelesen. Und der Richard Krüger hat damals gesagt, ja, man könnte auch nicht nur setzen, denn also hat Gott die Welt geliebt, denn genauso hat Gott die Welt geliebt. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie denn genauso? Und dann stellt man fest, was vorher da steht. Da heißt, da wird nämlich berichtet über die Schlange im Alten Testament, die, wo viele Menschen im Volk Israel gebissen wurden, weil ganz viele Schlangen da waren. Und dann sollte Mose eine eherne Schlange machen, also aus Metall, und sollte die so hoch aufrichten. Und jeder, der diese Schlange angeschaut hat, der wurde dann gesund von diesen Schlangenbissen. Und dann sagt er, und genau so, wie das da mit der Schlange war, so hat Gott auch Jesus Christus in die Welt gesetzt, damit er unsere Sünden vergeben kann. Und das habe ich vorher nie gesehen. Ich habe diesen Zusammenhang nie erkannt. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, nee, stimmt nicht. Aber es ist wirklich interessant, immer wieder auch Dinge im Zusammenhang zu lesen. Und man stellt fest, oh, da habe ich noch nie so gesehen. Selbst nach 20, 30, 40 Jahren Christsein und Bibel lesen. Aber das Problem ist auch, und das muss ich mir selber auch sagen, ich lese natürlich Bibel auch, weil ich oft Predigten vorbereite. Aber wie ist das, wenn ich keine Predigten habe? Wie viel lese ich dann in der Bibel? Wenn ich keinen Dienst habe, wenn ich das einfach nur so für mich tue. Ich habe bei Instagram irgendein Interview jetzt gehört von einem Pastor. Ich kannte den nicht, schien ein älterer, bekannterer Pastor zu sein. Und der wurde gefragt, so, was meinst du, was ist das Wichtigste im Leben eines Christen? Oder was sollen wir tun? Was ist so der Schlussstrich, den du ziehst am Ende deines Lebens? Was würdest du uns empfehlen? Und er hat gesagt, lies die Bibel und bete viel. Diese beiden Sachen. Lies die Bibel und bete viel. Und beides, muss ich sagen, okay, könnte noch besser werden in meinem Leben. Wir müssen unsere Bibel kennen. Und Paulus macht hier klar in diesem Zusammenhang, ich komme mit jeder Lebenssituation klar, weil ich mein Vertrauen nicht auf die Umstände setze. Ich bin nicht abhängig von den Lebensumständen, sondern ich setze mein Vertrauen auf Jesus Christus. Ich kann das durch den, der mich mächtig macht. Jesus Christus ist derjenige, der mir diese Fähigkeit verleiht, mit jeder Situation klarzukommen. Ich bin nicht abhängig, was mir passiert, was mir bevorsteht. Ich bin noch nicht mal abhängig von dem, was ich selber tue oder vielleicht sogar falsch tue, sondern ich baue mein Leben nur auf Jesus Christus auf. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Thema hier in diesem ganzen Zusammenhang. Worauf vertraust du eigentlich? Denn er lobt die Philipper und sagt, damit fängt der ganze Text hier an, er sagt, ey, das habt ihr richtig gut gemacht. Ihr habt die Gelegenheit gesucht, wie ihr mir helfen könnt. Und es war wohl lange Zeit nicht möglich und sie hatten keine Gelegenheit. Aber sobald sich die Gelegenheit wieder bot, haben sie Paulus finanziell unterstützt. Und scheinbar ist es den anderen Gemeinden, die er so gegründet hatte, überhaupt nicht eingefallen, sowas zu tun. Er schreibt, ihr wart die Einzigen. Und sie haben es nicht nur einmal getan, sondern mehrmals. Und er hat sie nicht aufgefordert, sondern sie wollten es tun. Sie haben es freiwillig getan, sie haben es gerne getan. Und Paulus lobt sie deswegen. Aber nicht deswegen, weil er endlich Kohle gekriegt hat und weil es ihm jetzt besser geht, sondern er freut sich eigentlich darüber, dass die Philipper ein geistliches Prinzip erkannt haben. Und das Prinzip heißt, wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Oder er drückt es in Vers 17 etwas anders aus. Er sagt, es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Das heißt, indem ihr gebt, habt ihr einen Gewinn davon. Es geht um den Segen des Gebens. Und das hat Jesus ja in der Bergpredigt mal gesagt. Geben ist seliger als nehmen. Jetzt muss ich aufpassen, das ist ein freudscher Versprecher sonst. Geben ist seliger als nehmen. Das habe ich früher als Jugendlicher oder junger Erwachsener auch falsch interpretiert. Ich habe gedacht, ja logisch, geben ist seliger als nehmen, weil wer gibt, der hat ja. Und wer hat, ist deswegen glücklich. Und wer nehmen muss, der hat ja nichts, deswegen ist er traurig. Ja, also, geben ist seliger, logisch. Aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Denn jeder kann geben, egal ob wir reich sind oder ob wir arm sind. Und wenn wir geben, dann werden wir Gottes Segen erleben. Und das ist ja gerade der Trugschluss, dass wir denken, ja Gott, heute kann ich dir nichts geben, weil ich brauche das Geld selber, für mich selber. Oder ich will dir jetzt nichts geben, es ist gerade ein bisschen eng bei mir. Mir geht das manchmal so, dass ich denke, boah, ey, das Geld könnte ich jetzt gerade selber ganz gut gebrauchen und lass mal heute oder lass mal diesen Monat vielleicht mal aussetzen mit der Spende oder so. Aber das Prinzip ist ja, egal wie viel ich habe, wenn ich gebe, werde ich Gottes Segen erleben. Warum? Weil Gott mir die Chance gibt, dass ich mit meinem Geld sein Reich bauen kann. Mit meinem Geld darf ich seine Gemeinde finanzieren. Wenn wir Geld geben in der Gemeinde, dann geben wir ja nicht das Geld der Gemeinde oder dem Pastor, sondern wir geben es Gott. Das heißt, wir lassen es los. Und selbst wenn du der Meinung bist, ich finde das nicht so gut, wie die Gemeinde das Geld ausgibt. Außerdem, den Pastor mag ich nicht, den möchte ich eigentlich nicht unterstützen. Ich möchte eigentlich lieber nur den anderen Pastor unterstützen. Das kann als Pastor mal passieren, dass einem Leute sagen, du, wir wollen dich persönlich unterstützen. Und dann sage ich immer, ihr meint das wahrscheinlich gut, aber ich möchte das nicht. Bitte gebt das Geld lieber in die Gesamtgemeinde, ja, und nicht mir persönlich. Weil dann entstehen so persönliche Abhängigkeiten, auch finanzieller Art. Und das möchte ich nicht haben. Sondern lass lieber, gib das Geld in die Gemeinde, das gehört dann Gott. Und als gesamte Gemeinde entscheiden wir darüber, wie wir damit umgehen, beziehungsweise als Leitung. Und die Verantwortung für das Geld liegt dann auch nicht mehr bei dir. Das ist jetzt nicht so, dass du Geld gibst und dann wird das Ganze vielleicht wirklich nicht gut verwaltet und dann denkst du, oh, wo ist jetzt der Segen? Wie konnte Gott jetzt mit meinem Geld arbeiten? Das ist ganz egal. Der Segen für dich ist dir sicher, weil du Gott gegeben hast, du hast abgegeben. Wie die Gemeinde jetzt damit umgeht, wie die Ältesten damit umgehen oder der Vorstand, das müssen sie vor Gott verantworten. Da wird Gott auch Menschen zur Verantwortung ziehen, wenn sie das nicht richtig und nicht weise getan haben. Aber du bist da aus dem Schneider. Du hast Gott gegeben, er, und er segnet dich. Und wir müssen eins verstehen, Gott ist nicht angewiesen auf mein Geld. Manchmal denke ich, so wie als Gemeinde, ja, es wäre schon schön, wenn wir mehr Geld hätten. Aber auch da muss ich immer verstehen, wir werden das bekommen, was wir brauchen, weil Gott unser Versorger ist. Gott hat alle Schätze auf der ganzen Welt. Wenn es ums Geben geht, geht es nicht darum, dass jemand genug hat, sondern es geht eigentlich um den Segen des Gebens. Es geht darum, dass wir selber gesegnet werden, indem wir geben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wenn Gott wollte, könnte er allen Menschen, die es brauchen, Missionaren und Pastoren und Gemeinden, ausreichend Geld geben. Die können Häuser bauen, können Gemeindehäuser bauen und was weiß ich was alles. Da wäre überhaupt kein Problem. Aber es geht darum, dass wir Christen verstehen, was es bedeutet zu geben und dadurch Segen von Gott zu erleben. Denn ich drücke damit aus, indem ich gebe, ich setze mein Vertrauen nicht auf Geld oder nicht auf Besitz, sondern mein Vertrauen setze ich auf Jesus. Und das ist so die Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Worauf vertraue ich eigentlich? Was ist mir eigentlich wichtig? Und natürlich sagen alle Christen, ey, ich vertraue auf Gott. Hallo, ist ja logisch. Ich vertraue doch nicht aufs Geld. Aber manchmal glaube ich, es ist ein Lippenbekenntnis. Wir haben das verstanden und wir sagen das, weil wir denken, das ist richtig. Und wir meinen das auch so. Aber vom Kopf bis zum Herz ist ein weiter Weg. Ja, diese Erkenntnis, geben ist seliger als nehmen. Es gibt einen Segen, wenn wir geben. Diese Erkenntnis muss vom Kopf ins Herz rutschen. Die müssen wir verinnerlichen. Die müssen wir so von ganzem Herzen annehmen und glauben. Worauf vertraue ich? Was ist mir eigentlich wichtig? Ich denke, oft sind wir in unseren Einstellungen und unseren Gedanken, auch was materiellen Besitz betrifft, sehr weltlich unterwegs, sage ich jetzt mal. Und nicht so, wie Gott es eigentlich möchte. Die Bibel sagt einmal, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist ein guter Grad, an dem wir messen können. Wie sieht es mit meinem Geben aus? Kann ich eigentlich fröhlich geben oder gebe ich so notgedrungen? Ich muss ja. Ja, man muss das. Was muss man ja machen? Sonst verliere ich Gottes Gnade. Nee, Gottes Gnade hat mit deinem Geld überhaupt nichts zu tun. Ja, also diese Geschichte, das war früher mal hier Ablasshandel. Ich weiß jetzt den Spruch nicht mehr auswendig, wie er hieß. Wenn der Taler im Beutel springt, die Seele in den Himmel klingt, die Seele in den Himmel springt oder irgendwie sowas. Also das ist Unsinn. Ja, wir können unser Leben, unser ewiges Leben, unser Seelenwohl, Seelenheil nicht erkaufen. Ja, und wir müssen es auch nicht im Nachhinein erkaufen. Darum geht es überhaupt nicht. Lass es mich mal mit einer Bank vergleichen. Stell dir vor, du hast ein Erbe bekommen und du hast jetzt 100.000 Euro zur Verfügung. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst das Geld ausgeben. Du kannst endlich mal in Urlaub fahren oder dir ein tolles Auto kaufen, was du immer schon mal wolltest. Das darfst du machen, ist dein Geld. Ist überhaupt kein Problem. Du hast die zweite Möglichkeit, da kommt eine Bank zu dir und sagt, ey, wir haben das super Angebot gerade, beste Aktien und Geheimtipps, leg das Geld bei uns an, gib uns das 10 Jahre, nach 10 Jahren kriegst du 10 Millionen. So, das ist meine Rendite, oder? So aus 100.000 10 Millionen machen, hast du mal. Ich glaube, manchmal bei Gott ist es genauso. Wir stehen vor dieser Entscheidung, ich kann mein Geld jetzt sofort ausgeben für irgendwas und dann ist es weg. Oder ich kann mein Geld Gott geben, also sozusagen in Gottes Himmelsbank einzahlen. Und da gibt es eine Rendite, die ist unglaublich groß. Das können wir gar nicht ermessen, wie groß das ist. Wenn ich mit meinem Geld in das Reich Gottes investiere, dann können dadurch Gemeinden finanziert und gebaut werden, Pastoren werden unterhalten, Missionare können ausgesendet werden und dadurch wiederum kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Ja, gehen in Ewigkeit nicht verloren, sondern haben ewiges Leben. Und ich habe Anteil daran mit meinem Geld, was ich gegeben habe. Und das ist das, was Gott tun möchte. Er möchte, dass wir mit unserem Geld gute Dinge anstellen. Nochmal, Gott ist nicht auf mein Geld angewiesen. Er braucht mein Geld nicht. Ja, aber er gibt mir die Möglichkeit, dass er mit meinem Geld arbeiten kann und etwas Großartiges schaffen kann, was in Ewigkeit hält. Ja, wo Rost es nicht zerfrisst. Ich kann Geld nicht mitnehmen, wenn ich sterbe. Aber ich kann mit meinem Geld etwas für Gottes Reich tun, was ewig bleibt, was in Ewigkeit nicht weggeht, wo ich eine Belohnung auch im Himmel bekommen werde. Gut, deswegen tun wir das vielleicht nicht, aber ist ja auch schön zu wissen. Gott lässt sich nichts schenken. Ich werde alles wieder zurückbekommen. Aber denk jetzt nicht, pass mal auf Gott, ich gebe dir heute 100 Euro und nächsten Monat kriege ich 1000 zurück. Irgendwie. Das ist damit nicht gemeint. Das geht, du kannst Gott so nicht, das ist keine Rechnung in dem Sinne. Sondern Segen, den können wir auf vielfältige Art und Weise erleben. Und vor allen Dingen ist es schon ein Segen, wenn ich weiß, dass ich ein Segen für andere sein konnte. Dass ich anderen Menschen helfen kann. Jeder, der schon mal andere Menschen glücklich gemacht hat, dadurch, dass er ihnen in einer Notsituation geholfen hat oder ihnen was zukommen hat lassen, der weiß, wie schön das ist, wenn man anderen helfen kann. Wie erfüllend das ist, jemandem ein Geschenk zu machen und der andere freut sich riesig darüber. Das ist eigentlich eine coole Sache, jemandem anderen beschenken zu können. In dem Sinne ist auch Geben wirklich selig. Es macht echt Spaß. Und so sollen wir eigentlich auch Gott geben. Dass wir das fröhlich machen, denken, hey super, ich kann jetzt Geld geben und ich kann mit dem, was ich tue, ein Segen sein für andere Menschen. Ich kann Menschen eine Freude machen, ich kann Menschen helfen. Na ja, es kommt natürlich die immer wieder alles entscheidende Frage, die wir alle haben. Ja, wie viel muss ich denn Gott geben? Den Zehnten? Den Zehnten vom Bruttogehalt oder vom Nettogehalt? Und ich habe mir diese Fragen gestellt. Jahrelang. Was ist wohl richtiger? Und dann kommen immer so die Sprüche, ja, willst du einen Bruttosegen oder einen Nettosegen? Und dann, also ich habe mich da immer so ein bisschen unter Druck gefühlt. Ja, ich muss noch mehr geben, ich gebe zu wenig oder ist alles nicht richtig oder nicht gut. Aber eigentlich ist die Frage an sich völlig falsch. Die Frage stimmt schon nicht. Ich muss nämlich gar nichts. Es geht nicht darum, was ich muss. Es geht darum, was ich darf. Und es geht auch nicht darum, wie viel ich Gott gebe, sondern es geht eigentlich darum, dass ich ständig überlege, wie kann ich mein Geld sinnvoll investieren? Wie kann ich anderen Menschen etwas Gutes tun? Das ist eigentlich so der hauptprägende Gedanke. Nicht, wie viel muss ich da jetzt machen, sondern ich möchte gerne. Ich darf ja mit meinem Geld arbeiten. Ich möchte, dass mein Geld geistliche Frucht bringt. Und ich gebe zu, ich predige das auch zu mir selber, denn manchmal bin ich da auch anders unterwegs. Also ich habe auch so meine Wünsche, was ich mir alles noch kaufen möchte und was ich alles noch brauche. Und das ist auch nicht falsch. Und wir dürfen auch die Dinge, die wir haben, genießen. Das drückt Paulus ja so ein bisschen aus. Er sagt, er kann auch mit viel Geld umgehen und er hat auch Überfluss gehabt. Er hat jetzt auch gerade gesagt, ich habe jetzt mehr als genug. Ja? Und er spricht jetzt nicht darum, dass er alles wieder spendet, sondern ich glaube, er konnte das dann auch genießen. Das dürfen wir auch. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir mal irgendwo, keine Ahnung, lecker essen gehen oder uns schöne Kleidung kaufen. Das ist nicht der Punkt. Aber es geht um unsere Einstellung, ob wir so dieses Denken haben, ey, wie kann ich noch was Gutes tun mit meinem Geld? Ich habe Geld, ich möchte so gerne damit etwas bewirken in dieser Welt, was nicht vergeht, was in Ewigkeit bleibt. Ich habe eigentlich keine Zeit, jetzt so intensiv über den Zehnten zu predigen, aber ich möchte ein paar Gedanken zum Zehnten sagen. Der Begriff der Zehnte ist kein christlicher Begriff, auch kein jüdischer Begriff, sondern der Zehnte, den gibt es oder gab es in ganz, ganz vielen Kulturen und Religionen. Das war scheinbar so ein Ding, was in allen Glaubensrichtungen irgendwo so drin war. Man gab den Zehnten. Man kann das sehen damals zum Beispiel Abraham, der hat auch den Zehnten mal gegeben. Da gab es noch kein Gesetz, wo Gott gesagt hat, ihr sollt so und so viel geben. Das hat er einfach gemacht, weil das in der gesamten Kultur im Osten so üblich war. Man opferte den Göttern den Zehnten. Ja, und das gab es eben auch im Judentum. Aber es ist nichts Spezielles, Jüdisches oder Christliches. Und wenn wir jetzt speziell mal das jüdische Volk anschauen, dann gab es natürlich bestimmte Gesetze, auch wie viel gegeben werden muss. Das war damals Pflicht. Und dann stellen wir fest, die Juden haben nicht nur einen Zehnten gegeben, die haben mehrere Zehnte gegeben. Es gab zum Beispiel einen Zehnten, der war für die Leviten. Die Leviten, das war ein gesamter Volksstamm, die hatten kein eigenes Land, das sie bebauen konnten, wo sie dann sozusagen ihren Unterhalt verdienen konnten, sondern die waren hauptsächlich dafür da, im Tempel zu dienen. Das war sozusagen die geistliche Leitung. Und weil die eben oft nicht so arbeiten konnten wie andere Leute, sollten sie unterstützt werden vom ganzen Volk. Deswegen sollte das Volk 10% an die Leviten geben. Dann gab es aber auch bestimmte Feste oder gemeinschaftliche Veranstaltungen, da haben die Juden auch 10% gegeben, wenn besondere Feste da waren oder Dinge, wo man sich getroffen hat. Dann gab es alle 3 Jahre einen Zehnten, da heißt es wieder der Zehnte, den die Juden gegeben haben und dann hieß es, du sollst das in den Toren liegen lassen, damit die Armen sich davon nehmen können. Es war also so eine Art Sozialversicherung, die sie hatten. Und es gab noch viele andere Bereiche, wo die Juden gegeben haben. Zum Beispiel allein dadurch, dass sie alle 7 Jahre ein Feld brach liegen lassen sollten, damit sie das Feld erholt. In dem Jahr hast du natürlich dann keinen Ertrag. Wäre vielleicht mal heute auch interessant, das einzuführen in unserer Gesellschaft. Nicht noch mehr düngern, sondern vielleicht mal ein Feld einfach mal liegen lassen. Brach liegen lassen. Aber man hat dadurch weniger Einnahmen. Aber das war auch eine Form von Gott geben. Dann sollten sie Felder nicht bis zum Rand abernten, sondern sollten noch einen Streifen stehen lassen, sodass arme Menschen kommen konnten und sich an diesem Rand bedienen durften. Sie sollten nicht nachlesen, keine Nachlese betreiben. Also wenn da noch ein paar Kartoffeln übrig bleiben, lass die liegen, damit andere Leute dann auf das Feld gehen können und sich dann die Sachen, die übrig geblieben sind, holen können. Das war auch eine Form von Sozialversicherung für andere Menschen. Und das alles wird in der Bibel unter dem Begriff des Zehnten zusammengegriffen oder zusammengezogen. Das sind wahrscheinlich, keine Ahnung, 25, manchmal auch 30%, je nachdem, wie man es rechnet. Also insgesamt der Zehnte, wenn die Bibel von Zehnten spricht, ist das mehr als 10%. Das ist so ein Sammelbegriff für all die Abgaben, die damals gezahlt wurden und die damals auch notwendig waren. Das war ja so eine Art Regierung, ja, auch wenn es dann später noch die römischen Besatzer gab. Aber die Leviten, die Priester, die hatten schon auch eine Leitungsfunktion. Und man könnte das fast ein bisschen mit unseren heutigen Steuern vergleichen. Die müssen wir auch alle zahlen. Und davon werden dann Menschen versorgt, denen es nicht so gut geht. Da wird dann die Sozialversicherung oder das Bürgergeld von bezahlt. Damals gab es das alles nicht. Das wurde vom Zehnten bezahlt. Und damals war dieser Zehnte Pflicht. Da wurde gar nicht drüber diskutiert. Das machte man. Zusätzlich zu diesem Zehnten gab es dann freiwillige Opfergaben, freiwillige Spenden, die darüber hinausgingen. Und deswegen sage ich immer, ja, wir kennen den Begriff des Zehnten, aber 1:1 können wir den gar nicht auf uns heute übertragen. Denn die Bibel meint damit eigentlich etwas anderes. Und viele Menschen machen das trotzdem, sie geben den Zehnten ihres Gehalts. Aber nochmal, es geht nicht darum, wie viel ich gebe, sondern es geht darum, ob ich gerne gebe, ob ich freiwillig gebe und ob ich mit dieser Einstellung gebe, ich möchte mit meinem Geld etwas Gutes bewirken. Und das Entscheidende ist nach wie vor dieses Prinzip, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Das bleibt bestehen. Und das ist kein Druckmittel von Gott, dass er sagt, ja, kriegst halt nicht so viel, wenn du so wenig gibst. Sondern es ist eine Möglichkeit, die wir haben. Und je mehr wir entdecken, dass Gott uns hier eine Möglichkeit schafft, mit unserem Geld Gutes zu tun, umso mehr haben wir, glaube ich, auch die richtige Motivation, die richtige Einstellung, wie wir geben sollen. Das ist jetzt natürlich schwierig, wenn ich gar nicht an Gott glaube. Das ist ja schwierig, wenn ich Gott nicht kenne. Wie soll ich ihm dann vertrauen? Wie soll ich mein Vertrauen auf Gott setzen? Wie soll ich das verstehen, dass ich mein Geld Gott gebe, aber ich kenne Gott gar nicht? Ich habe keine persönliche Beziehung zu Gott. Dass das all diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, auch dieses Prinzip des Segens und des Gottvertrauens, weil Gott mein Versorger ist, all das setzt eigentlich voraus, dass ich an Jesus Christus glaube, dass ich ihm mein Leben gegeben habe. Und dass er jetzt der Leiter meines Lebens ist, dass ich ihm die Leitung in meinem Leben gegeben habe. Ohne dem geht es eigentlich nicht. Dann bringt uns das alles gar nichts. Ich möchte mal bitten, dass wir aufstehen zusammen. Und ich weiß, wir sind hier in Anführungszeichen unter uns. Aber ich möchte in Zukunft in jedem Gottesdienst die Möglichkeit geben, dass Menschen Ja zu Jesus sagen können. Und auch wenn es keiner tut, werde ich es trotzdem machen, um uns daran zu erinnern, wir wollen Menschen zu Jesus bringen. Wir wollen, dass Menschen zu Jesus kommen. Und wir möchten gern, dass Menschen hier Ja zu Jesus sagen. Und deswegen möchte ich, dass das eine Tradition ist und dass ihr wisst, in jedem Gottesdienst, zumindest den ich leite, gibt es die Möglichkeit, sich für Jesus zu entscheiden. Denn das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir hier sind, in Viersen. Deswegen bitte ich euch jetzt einfach, die Augen zu schließen. Wir wollen beten und ich möchte fragen, ob es tatsächlich jemanden hier gibt, der sagt, okay, ich habe diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen und deswegen möchte ich gerne, dass du für mich betest. Dann melde dich jetzt eben kurz, dann weiß ich, dass ich für dich beten kann und dann werde ich das tun. Genau, das ist heute keiner gewesen. Aber wir werden das jeden Sonntag tun. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir an dich glauben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass diese Gottesdienste ein Ort sind, wo Menschen Entscheidungen für dich treffen. Das wollen wir immer wieder neu auch die Möglichkeit geben. Danke, dass du unser Versorger bist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns hält, der uns führt, der uns versorgt, dem wir vertrauen können und der gute Gedanken für uns hat. Wenn wir dir geben, dann haben wir nicht weniger am Ende, sondern wir sind reichlich gesegnet. Und so möchte ich dich bitten, Herr Jesus, dass du unsere Herzen, unsere Motivationen lenkst und leitest, dass wir erkennen, was für ein Segen auch im Geben liegt und dass wir diese Freude des Gebens auch erleben und dass wir erleben, wie du uns segnest und dass wir auch erleben, wie wir mit unserem Geld, mit unserem Besitz, mit unserer Zeit, mit unseren Begabungen, mit allem, was wir haben, all das, was wir dir hinlegen, du machst etwas viel, viel Größeres daraus, als wir es selber aus eigener Kraft hätten tun können. So legen wir dir alles hin und wir bitten dich, dass du auch uns als Gemeinde segnest, auch in vielfältiger Art und besonders dadurch, dass Menschen hier zum Glauben kommen. Wir beten, dass unsere Gottesdienste voll werden von Menschen, die dich nicht kennen und hier kennenlernen. So legen wir dir alles hin. Amen.